Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es ist gut, auch Wege zu lernen für die Kinder, mhm. wie sie in die Stille finden, die man später auch als Erwachsener gut gebrauchen kann. Yeah. Ja, dass man also Alternativwege lernt, wie komme ich von Stress oder Aufregung mhm. runter und kann mich ein bisschen auch meinen Gefühlen regulieren, in schwierigen Situationen in der Schule zum Beispiel, mhm. bei Klassenarbeiten oder anderen Sachen, die einem Stress machen.
Was wäre eigentlich, wenn ich das schon gelernt hätte in meiner Kindheit? Wie wäre meine Schule gelaufen, wenn ich nicht diese große Angst vor manchen Arbeiten gehabt hätte? Oder mit dieser großen Angst einfach hätte anders umgehen können? Müßig darüber nachzudenken? Naja, wir wollen es ja unseren Kindern irgendwie ein bisschen anders machen. Und an vielen Stellen machen wir das ja schon anders als unsere Eltern. Wir begleiten unsere Kinder durch die Gefühle, wir wissen, dass die Gefühle Teil des Lebens sind und dass es nicht so hilfreich ist, ihnen abzusprechen oder sie zu unterdrücken. Mit unserer Hilfe lernen unsere Kinder ganz anders damit umzugehen, dass Gefühle Teil des Lebens halt sind. Das machen die diese Erfahrung vielleicht ganz anders, als wir das in unserer Kindheit selbst getan haben. Und gleichzeitig ist es was anderes, nochmal ein Tool zu lernen, eine Methode zu lernen und zu spüren, dass ich das selbst kann, dass ich mich selbst regulieren kann, ohne dass ich quasi im Außen Mama und Papa brauche. Und darum geht es hier Anando Würzburger und mir. Aber erstmal, schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen, Seminaren und jetzt auch in einem Buch. Denn ich habe zusammen mit Anando Würzburger ein Buch geschrieben. Es heißt, der kleine Samurai findet seine Mitte und ist eine Einladung und eine Anleitung, Kinder in die Stille zu führen. Also eine Anleitung, mit Kindern zu meditieren. Darüber sprechen wir heute, Anando und ich. Anando Würzburger leitet seit rund 40 Jahren Seminare und das weltweit. Sie bildet Menschen aus in Meditation und humanistischer spiritueller Therapie. Sie hat die Hara-Awareness-Massage entwickelt und gibt diese Technik weiter, bildet darin aus. Sie macht ganz viele, viele Dinge, die ich alle nicht aufzählen kann. Sie hat ein Buch geschrieben, Body Wisdom, 2 CDs mit Meditation rausgebracht. Und jetzt das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das hat sie mit mir geschrieben zusammen. Das war mir eine große Ehre und ein großes Fest. Und darum geht es heute in dieser Folge. Und deswegen ist diese Folge auch für mich so besonders. Denn ich habe bei Anando auch gelernt, durfte mit ihr dieses Buch, dieses Projekt umsetzen. Und deswegen ist diese Folge auch mehr ein Gespräch als ein Interview. Und ich bin viel mehr präsent, als das vielleicht sonst der Fall ist. Ja, ich hoffe, es macht dir genauso Freude, wie mir dieses Gespräch, diese Begegnung gemacht hat. Und heute kommt das Buch raus. Heute am 8. Oktober ist das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte endlich im Buchhandel erhältlich. Ja, ich freue mich, wenn du es kaufst. Ich freue mich, wenn du es kaufst und verschenkst. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und jetzt Vorhang auf.
Hallo, liebe Anando. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, weil unser Buch
Der kleine Samurai findet seine Mitte erschienen ist. Genau.
Richtig.
Ja, das ist ein schöner Anlass. Ich freue mich auch.
Da haben wir lange drauf hingearbeitet zusammen.
Ja, tolles Projekt. Wieso Kinder in die Stille führen? Mhm. Wofür ist das gut?
In dem Buch geht es darum, Kinder in die Stille führen oder mit Kindern zu meditieren. Mhm. Und es ist so einfach, wenn Kinder kleiner sind, dann wissen wir mehr, was zu tun ist. Ein Baby zum Beispiel, da hilft es, wenn man es ein bisschen schockelt, damit es in den Schlaf findet und einschläft. Autofahren war der letzte Ausweg bei meiner Tochter immer. Da ist sie immer eingeschlafen. Und wenn Kinder älter werden, schlägt man oft als Eltern Wege ein, wo man denkt, ist eigentlich jetzt vielleicht auch nicht immer der Königsweg. Mhm. Nämlich, dass man sagt, oh komm, hör doch ein Hörbuch oder lass sie vielleicht Videospielen und gut ist. Und sie sind beschäftigt. Mhm. Aber,
ist ja auch mal legitim.
Sowas. Ist auch mal legitim, auf jeden Fall. Aber es ist gut, auch Wege zu lernen für die Kinder, wie sie in die Stille finden, die man später auch als Erwachsener gut gebrauchen kann.
Ja.
Ja, dass man also Alternativwege lernt, wie komme ich von Stress oder Aufregung runter und kann mich ein bisschen auch meinen Gefühlen regulieren, auch bei in schwierigen Situationen in der Schule zum Beispiel, bei Klassenarbeiten oder anderen Sachen, die einem Stress machen, vielleicht im sozialen Miteinander, dass man da besser mit umgehen kann. Und da ist es einfach für Kinder gerade besonders wichtig, dass es spielerisch ist einmal und dass sie motiviert sind. Das heißt, unser Ansatz geht über das Neugierigmachen und da ist auch ein großer Teil davon deine Geschichte.
Ja.
Möchtest du uns was dazu erzählen?
Weshalb die Geschichte wichtig ist? Ja, also ich habe Geschichten immer schon geliebt. Ne? Das ist so einer meiner Schwerpunkte. Ich habe die gerne gelesen und zugehört. Ich habe die aber auch sehr früh schon erzählt. Also es ist eine persönliche, so die, weshalb ich da so einen starken Zug zu habe. Und ich habe das dann später erst dann verstanden, weshalb die auch so wichtig sind für uns. Ne? Dieses Storytelling ist ja in aller Munde. Im Marketing wird das an vielen, vielen Stellen eingesetzt. Da kann man natürlich...
Also wir machen Marketing für Kinder.
Ja, sagen wir mal so. Der Ursprung der Geschichte, der Kraft der Geschichten ist ja viel, viel älter. Ne? Und dass das Marketing das benutzt, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Und es gibt dazu auch viel Forschung, und dass das funktioniert. Und es ist eigentlich sinnvoll, dass wir als Eltern und als Gesellschaft einfach viel mehr Geschichten, die Macht der Geschichten nutzen. Die gehen halt sehr tief. Ne? Und ob das jetzt Jung ist, ne, der über die Archetypen gesprochen hat, oder Joseph Campbell, der über die Heldenreise gesprochen hat. Ne? Geschichten sind zu erzählen, sind unsere ureigenste Art, wie wir Erfahrungen weitergeben und Wissen transportieren. Und ich meine kein faktenbasiertes Wissen, sondern das Wissen, wie wir mit Situationen umgehen. Wir haben früher am Lagerfeuer gesessen, in grauer Vorzeit, und haben das geteilt, das geshared im Kreis. Und zwar unsere Erfahrung, wie man mit bestimmten Herausforderungen im Leben umgeht. Das ist halt die Heldenreise oder die Fahrt in die Tiefe, in die Hölle, ne, und wie man da wieder entkommt und wie man wiedergeboren wird.
Ja.
Und diese Heldenreise findet sich in allen Erzählungen wieder, religiösen und spirituellen Erzählungen. Es ist immer die gleiche, gibt es einen Baustein, und der findet sich in jeder Geschichte wieder. Und deswegen ist das so hilfreich und dockt das bei uns so an im Gehirn, diese Geschichten.
Und was durchleben denn deine Helden und was gibt das den Kindern, also unseren Kindern?
Also in der Geschichte, Nina und Tim reisen, ja, das sind zwei Geschwister, die reisen durch die Zeit ins alte Japan und treffen da den kleinen Samurai, der Toshiro heißt, und erleben mit dem ein wildes Abenteuer. Und das macht es erstmal einfach, den Kindern dem zu folgen. Das sind zwei Kinder, die ähnlich sind, vielleicht auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie sie selbst. Und dann kommt dieses Übernatürliche, die Geschichte, und da kann man auf eine Weise loslassen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so... Es geht nicht mehr um diese eigenen Dinge, sondern das ist so Fantasie. Ne? Das, da kann ich auf eine Weise spielerisch loslassen, weil das was anderes ist. Und gleichzeitig lernen sie ja ganz konkret mit Angst umzugehen, ne? Mit Aufregung umzugehen in der Geschichte, und nutzen dafür Techniken, die wir auch im Buch vorstellen. Ne? Die nutzen auch die Hara-Meditation, die wir ausführlich im Buch vorstellen, die du ja für die Kinder nochmal adaptiert hast. Aber das Tolle ist, dadurch, dass das so nebenbei passiert und ein Element ist der Geschichte, kommt dann hoffentlich der Wunsch auf, so, ah, cool, das würde ich auch gerne können. Ne? War zumindest bei mir so als Kind. Ich habe so einen tollen, dicken Fantasy-Buch gelesen, war völlig drin, hatte eine unglaubliche Energie, ne, so eine Begeisterung. Und dann habe ich das Buch zugeklappt und saß in meinem Zimmer, und es war todeslangweilig wie zuvor. Und ich habe mir immer gewünscht, diese Energie mit rüberzunehmen. Und das machen wir in dem Buch. Also wenn die Kinder begeistert sind von der Geschichte, dann ist es viel einfacher zu sagen, habt ihr Lust, das auch zu lernen, diese Meditation? Oder, oder zu sagen, jetzt können wir die mal machen, die Meditation.
Genau. Also meine Erfahrung von den Kursen ist, dass Kinder es total spannend finden, sich auszutauschen über das Innenleben und da Neues zu entdecken und auch eben genau diesen Mut, den die Samurai in der Amhara, in ihrer Mitte finden, den auch zu entdecken. Mir fehlte bis dato immer noch die Geschichte dazu und zum Glück sind wir ja zusammengekommen und in dieser wunderbaren Ergänzung, dass jetzt ist auch gibt es tatsächlich die Geschichte, die Kinder dann lesen können und sie neugierig machen oder auch motiviert, das auch zu lernen.
Ja. Ja?
Also ich wollte zum Beispiel unbedingt reiten lernen als Kind, weil ich Winnetou und Dings so alles so toll fand und habe ich dann auch gemacht. Ne?
Ja.
Das war meine Motivation. Und ja, und Kindern gibt es einfach total viel, wenn sie lernen, dass sie selber was machen können, um mit ihren Stress umzugehen und ihren Gefühlen zurande zu kommen. Und uns geht es ja nicht darum, Angst jetzt als Feind zu sehen und wegmachen zu wollen, sondern annehmen zu können und über die Übungen das Nervensystem ein bisschen zu regulieren. Ja, und die Meditation ist ja auch auf CD aufgenommen, sodass man die mitmachen kann, auch mit den Eltern zusammen.
Ja.
Und so mit dann hoffentlich auch beide runterkommen, also beide Teile. In meinen Kursen hatte ich manchmal das Gefühl, ich muss mehr die Eltern entspannen, dass sie auch das Vertrauen haben, dass sie ihr Kind dahin findet, auch wenn das jetzt mal ein bisschen zappelt und sich bewegt. Und das ist mir immer ganz wichtig, dann auch den Eltern zu sagen, das ist voll in Ordnung. Die werden schon ruhig im Laufe der Zeit. Und das, der Erfolg hat sich auch eigentlich immer eingestellt. Und die Eltern waren oft überrascht, wenn man ein 10-Jähriger am helllichten Tag einschläft. Das fand ich jetzt eine Leistung.
Ja.
Und sie haben es auch seit 7 Jahren nicht mehr erlebt oder so, hat sie mir eine Mutter mir erzählt. Naja, auf jeden Fall funktioniert es gut, dieses Zusammenmachen und dann auch kleine Übungen zu haben, wo Achtsamkeit geübt wird, im Kontakt, über Berührungsübungen auch, sodass da ein leichter Einstieg für die Kinder auch möglich ist, so in dieses nach innen spüren und in das Wahrnehmen vom Körper und darüber dann auch in der Meditation so ein bisschen Abstand zu gewinnen zu ihren Gedanken und Gefühlen und die einfach mal laufen lassen und sich der Berührung im Körper hinzuwenden.
Wieso ist der Kontakt so wichtig?
Ja, also der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja. Das heißt, unsere erste Wahl immer, um uns zu beruhigen, ist über Kontakt mit dem anderen. Mhm. Ne? Also das sich alleine beruhigen ist letzte Wahl, weil was halt gerade nicht anders geht eigentlich. Also unser Nervensystem ist so geeicht, dass es sich erstmal jemand anders sucht, mit dem man sich vielleicht austauschen kann und wo man dann über den Austausch in die Ruhe kommt. Ne? Und deswegen ist, finde ich, so kleine Vorübungen sehr hilfreich, dass man über diesen Berührungskontakt, ist das manchmal, oder zusammen etwas erspüren, dass dadurch quasi die Meditation vorbereitet wird oder und dann der Übergang in die Stille leichter ist.
Ah.
Ne? Einmal über diese Kontaktübung, das andere Mal dadurch, dass Bewegungselemente drin sind in der Meditation. Ja.
Zur Übung kommen wir gleich.
Ja.
Was ich spannend finde, ist, ich sehe das bei vielen Eltern, dass die gerade im Bindungsorientierten, Beziehungsorientierten das so schon klar haben, die Gefühle brauchen Raum, ne? So, dass es okay ist, die Gefühle auszudrücken, dass es wichtig ist und dass sie aber im Außen auch den Halt brauchen, durch die Eltern noch, die Kinder. Das ist so gelernt, zumindest theoretisch. Und es ist klar auch, ziemlich klar, das ist ein großes Thema gewesen in den letzten Jahren, die Selbstfürsorge bei Eltern, ne? Weil die schnell auch dann in das perfektionistische Mutterding reingehen, gerade Mütter. Gerade hierzulande, ne? Die Mutter, das goldene, keine Ahnung was, goldene Kalb. Und sich selbst ausbrennen. Ne? Also, und dann ist es zwar gelernt, aber das finde ich jetzt gerade spannend, wo du es erzählt hast, dass die Selbstfürsorge und das Kindern Halt geben und die lernen, sich selbst Halt zu geben, dass das zusammengehen kann, indem wir das zusammentun. Das ist vielleicht eine ganz neue, neuer Ansatz. Ne? Nicht zu sagen, okay, ich halte jetzt mein Kind, während es ein Gefühl hat, und dann gehe ich irgendwo anders hin und halte mich selbst mit irgendwelchen Übungen oder gehe ich zum Yoga oder sonst wohin, sondern, wir können das zusammen machen. Und es gibt wie so einen Regelkreis, ne, wo das, das Kind sich beruhigt, ich mich beruhige und das Kind sich, oder?
Ja.
Macht das Sinn?
Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ja, ja, und Kinder lieben ja Regelmäßigkeit und, und Rituale und also die sind da schon für offen.
Ja.
Und vor allen Dingen, die lieben einfach dieses gemeinsam machen. Mhm. Ne? Also lieber, als wenn man die jetzt vor die Kassette hängt. Kassette, schon. Aber ich kam aus einem anderen Jahrhundert. Ja, auf jeden Fall.
Von MP3-Player bei Netflix.
Ja, genau.
CDs gibt es auch nicht mehr. Ich wollte letztens jemand CDs schenken, wollte er nicht haben. Die haben gar keinen CD-Player.
Ja, so geht's, ja. Und
die lieben das gemeinsam zu machen.
Die lieben das gemeinsam zu machen, ja. Und den Eltern tut es auch gut.
Ja.
Ja. Und die Fassung für Kinder ist tatsächlich so, dass ich sehr viel darauf spreche.
Ja.
Weil die einfach den Kontakt übers Hören gut brauchen können.
Ja.
Ja. Für die Erwachsenen ist das dann vielleicht ein bisschen viel gesprochen. Mhm. Da müssen die durch. Da gibt es ja auch noch eine Erwachsenen-Version von der Meditation.
Ja, die ist dann,
anders. Da sind einfach mehr Pausen und so. Ja. Aber das kann man bei Kindern nicht machen.
Ja.
Ja, die sind dann einfach nicht mehr interessiert. Ne?
Okay. Mhm. Ja. Also das heißt, die Stimme, bei der geführten Meditation, wenn ich die Stimme höre, dann hält die mich auch.
Ja, die hält dich auch beschäftigt. Mhm. Also die hält den Verstand beschäftigt, die gibt dir immer wieder neue Aufgaben. Ja. Hierhin spüren, dorthin spüren. Okay. Und wieder den Boden spüren, also sich erden dabei. Mhm. Und man trainiert damit auch bestimmte Teile vom Gehirn, also die mit Steuerung zu tun haben und auch wichtig sind für die Emotionsregulation. Mhm. Also ein Teil, das ist der präfrontale Kortex.
Yeah.
Und die helfen aber auch, also wenn die mehr trainiert werden, dass Aufgaben mehr in Ruhe, dass man sich nicht so viel aufregt.
Okay. Ja?
Weil das ist der präfrontale Kortex ist ein Gegenpol zu dem Teil von unserem Gehirn, von der Amygdala, von der Alarmanlage, die den quasi ausbalancieren kann.
Ah, okay.
Ja, die sagen kann, jetzt alles
Piano.
Okay, Piano, jetzt richtig ab, ist nicht halb so schlimm.
Ja.
Das kriegen wir schon hin hier, die Matheaufgabe an der Tafel schreiben.
Und wie trainiert man diese Steuerung?
Ja, einfach durch dieses achtsame Beobachten und das Sich-Gewahr-Sein benutzt man quasi diesen Teil vom Gehirn. Ja, und der wird dadurch gestärkt. Also das Gehirn ist eigentlich so wie Muskeln auch. Mhm. Ne, wenn wir die mehr benutzen, dann haben die auch mehr Volumen und mehr Kraft. Ja. Und auch das Gehirn ist tatsächlich so, das ist ja formbar.
Mhm. Plastische.
Plastisch, genau. Ja. Und je mehr wir Teile aktiv benutzen, desto mehr können die auch Raum einnehmen. Ja. Also das ist wirklich ein flexibles Teil unserer Gehirn. Das ist schon erstaunlich, ne? Wie plastisch formbar das ist.
Auch noch im Alter, ja genau. Das ist ja diese Idee immer gewesen, lange Zeit. Man muss so bestimmte Fenster haben, die es ja tatsächlich gibt für manche Sachen, aber also sprachliche Entwicklung ist gut, wenn das tatsächlich sehr früh passiert.
Ja, wichtig ist nur, dass es nicht zur Selbstkasteiung wird. Mhm. Ja? Also dieses nur beobachten und still sein.
Ah, okay.
Deswegen ist wichtig, gerade bei Kindern, dass man denen ruhig erlaubt, ein bisschen rumzuzappeln.
Ah, darf
ja,
man
das zappeln. Darf man, ja. Und jeder macht es halt so, von wo aus er das kann. Manchen Kindern fällt das schwer, überhaupt die Augen zuzumachen, wenn sie so im Klassenverband sind. Oder überhaupt. Und dieses Hineinspüren und der Bewegung folgen von der Meditation, irgendwann machen sie halt dann die Augen zu. Ja? Das findet sich dann von alleine. Und das ist wichtig, dass man Kindern diesen Freiraum gibt, weil wenn es zu eng wird, macht es auch keinen Spaß mehr. Ja, dann sind die auch nicht mehr motiviert, sondern eher frustriert. Und und das ist wichtig, dass wir mal erst gar nicht aufkommen lassen.
Ja, wo du sagst, mit dem Bewegen lassen oder diese Bewegung zulassen, musste ich an einen Klassenkameraden denken, der wirklich bis in die Oberstufe da sah und mit dem Bein so gehippelt hat. So wirklich ganz schnell. Und ich habe das damals wahrscheinlich verurteilt auf eine Weise, Teil von mir, und habe das erst später verstanden, dass das seine Möglichkeit war, da zu bleiben. Der war ja ruhig da. Es war nur das Bein, wo die Energie reinging. Ne? War eigentlich eine sehr schlaue Lösung, weil er so hat das Abitur machen können.
Ja, ja. Also eigentlich sind wir ja fürs Sitzen gar nicht geschaffen. Ne? Eigentlich sind wir von Natur aus, wollen wir eigentlich ziemlich viel in Bewegung sein.
Genau, hier darf man sich auch bewegen.
Im Podcast. Ja, genau. Zum Glück. Und ich weiß noch selbst, was für eine Quälerei das war in der Grundschule. Dieses stundenlange Gesitze und man sollte auch noch still sitzen. Ja. Eigentlich. Also war schon ziemlich streng bei uns. Ja. Und deswegen ist mir wichtig, dass, wenn man schon mit Kindern meditiert, dass das nicht dann auch noch super still ist, sondern dass die Bewegung einen Raum gibt, der in die Stille führt und in die Achtsamkeit, dass man während der Bewegung quasi so in die nach innen geführt wird. Und für Kinder macht es das dann viel leichter, wenn da eine Bewegung dabei ist, weil sie wenn dieses quasi dieses Zappel in eine bestimmte Form bringen. Also
deswegen die bewegte Meditation.
Ja, besonders deswegen für die Kinder. Bewegte. Und die stille Phase ist quasi echt kurz. Und das ist auch gut, weil das ist schon lang, wenn Kinder 3 Minuten einfach mal nichts tun.
Ne? Ja.
Ja.
Ja. Vielleicht sagst du noch was, das ist ja die Hara-Meditation. Du hast auch schon von einem Hara gesprochen vorhin. Vielleicht kannst du noch 1-2 Worte sagen, was Hara ist. Das ist ja ein japanischer Begriff, der vielleicht nicht allen bekannt ist. Und
welche Funktion
der hat.
Ja, Hara, je nachdem, in welchem Kontext man das benutzt, ne? Also wird generell für Mitte bezeichnet. Und wir denken ja, also im westlichen Kontext, Mitte ist, ich denke also, ich bin. Ne?
Zentrum ist der Kopf.
Zentrum ist der Kopf. Also ich identifiziere mich über meine Gedanken und dann kommen vielleicht noch die Gefühle dazu.
Ja.
Aber das ist genau das, was uns dann auch immer in Teufels Küche bringt, weil es gibt ja nicht nur Gedanken, die hilfreich sind, sondern auch Gedanken, die inadäquat sind und erhöhten Stresspegel verursachen. Ne? Und also Hara ist quasi angesiedelt im Bauch, als Platz der Stille, aber auch gleichzeitig als Platz von Kraft, von Vitalität, die aus der Mitte heraus entsteht. Und es ist eigentlich quasi eine Verbindung auch zum Instinkt. Also und somit auch eine Selbstregulation des Körpers, der weiß, wo es lang geht, wenn er in Richtung Entspannung gehen will zum Beispiel oder in Richtung Aktivierung auch. Und die Japaner, die haben schon erstaunlich tolle Sachen entwickelt und natürlich, das kommt ja auch mit aus China auch, also vieles ist ja von China auch nach Japan rübergewandert. Das darf man bei den Japanern nicht sagen, aber
man darf sagen, sie haben es perfektioniert oder auf eine neue Ebene.
Auf jeden Fall. Nee, sie haben es entwickelt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kann man sagen, sind diese traditionellen Übungen und auch Meditationen wirklich das Beste, was man sich vorstellen kann an Stressregulation oder an auch einen Platz von Stille in sich finden, der quasi Gefühlen und Gedanken einen Halt gibt und uns erlaubt, auch nicht auf jeden Zug aufzuspringen, den das Gehirn vielleicht verursacht und jede Welle, die das vielleicht oder Lawine, die da in Gedanken da vielleicht dann auch lostreten im Gefühlsbereich.
Ja.
Weil ein Gedanke kann einen ja emotional voll in Wallung bringen.
Ich habe das letztens erst gelesen, der Aaron Beck hat das dann systematische Denkfehler genannt, ne? Weil wir sind ja hier so im Westen mit dem Denken so identifiziert und interessant, ne? Der hat, glaube ich, in den 50er oder 60ern hat der schon gesagt, es gibt so Denkfehler, die führen tatsächlich in die Depressionen halt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So dieses Katastrophieren, Schwarz-Weiß-Denken und solche Verallgemeinerungen. Genau. Ne? Wenn mir passiert eine Sache und dann denke ich, ja, ich bin eh doof, ne? Keine Ahnung, unfähig.
Ja.
Habe ich mein Kind angeschrien, ich bin aber auch eine doofe Mutter. Ne? So.
Ja, genau.
Schreckliche das Mutter. Statt zu sagen, das habe ich einmal gemacht und
genau.
Den Rest des Tages habe ich einen verflucht guten Job gemacht.
Genau. Und das erstaunlich oft,
ja.
Das schon bei Kindern zu sehen.
Okay.
Das ist
diese Denkmuster?
Die Denkmuster, die Stress erzeugen.
Ah, okay.
Ja, doch, doch. Also ich, wenn ich jetzt diese ich male dann immer ein Männchen an die Tafel,
ja,
mit Kopf.
Da wäre ich noch dazu gekommen, ja.
Ja, genau, und Herz fühlen und Bauchhaare sein. Mhm. Dann.
Das sind die drei Zentren aus dem, ja, japanischen, ja, Gesundheitslehre quasi, ne?
Genau. Ja.
Kopf fürs und Denken.
Wenn ich das den Kindern erkläre,
ja. Ja.
Dass es eben Gedanken sind, die gibt es hilfreiche und Gedanken, die schicken einen ins Teufelsküche. Wenn man sich jetzt schon in die Hose macht, wenn morgen erst die Klassenarbeit ist und man weiß eigentlich alles, ist es völlig unkonstruktiv. Ja, das hilft gar nicht, ne? Wenn man da nicht schlafen kann.
Ja, genau.
Und das verstehen die ganz genau.
Mhm.
Und da sind die froh, auch mitzukriegen, dass die Gedanken nicht unbedingt Realität sind,
und, ja,
sondern Befürchtungen.
Ja.
Die aber natürlich vielleicht ihren Ursprung haben in, man will es besonders gut machen, und ja, die letzte Arbeit war nicht so gut und jetzt soll die aber richtig gut werden.
Mhm.
Ja, und da ein bisschen Abstand von gewinnen zu können, von diesen stresserzeugenden Gedanken. Also Kinder sind da wirklich sehr dankbar für. Ja, und deswegen finde ich es wirklich hilfreich, auch mit Kindern zu meditieren.
Ja.
Früher habe ich immer gedacht, Kinder, die entwickeln sich über Spielen.
Ja. Das
stimmt auch.
Ja.
Und trotzdem ist es tatsächlich heutzutage so, dass Kinder das als spielerisches Element wirklich brauchen können, so ein bisschen über Stressregulation, ja, und über den Platz der Stille in sich zu finden. Also, dass sie da wirklich was lernen können.
Ja, es gibt ganz erschreckende Studien, dass halt wirklich schon ein Teil der Grundschüler, Ende der Grundschule, Angst hat, in Hartz IV abzurutschen.
Mhm.
Also wir sprechen über Dritt- oder Viertklässler.
Mhm. Mhm.
Das ist so weit weg ja von deren eigentlich, ne? Das ist ja noch 10, 20 Jahre bis dahin eigentlich, ne? Und dann machen die sich schon so einen Stress, ne? Das
Wahnsinn.
Ist krass.
Ja. Naja, aber auch die ganzen Stresssymptome, die Kinder schon,
ja,
haben,
klar,
wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Mhm.
Das fängt schon früher an, ja.
Fängt schon früh an, ja. Und da sind da in dem Buch, jetzt sage ich schon wieder,
ja,
aber in dem Buch sind auch Übungen, die direkt quasi aufs Nervensystem wirken und,
ja,
auf die Entspannung, auf den, und den Entspannungsreflex einladen. Ne?
Ja.
Mhm.
Wie funktioniert der Entspannungsreflex? Wie kann ich den einladen? Was sind so...
Ja, indem man quasi den Vagusnerv aktiviert.
Ja.
Das ist ja nochmal ein gesondertes Thema für, ja, unseren anderen Podcast.
Stimmt, ja. Stressregulation, ja.
Stressregulation, genau.
Ja.
Ja.
Was für Übungen, wie kann ich denn, wie könnte ich das, du hast von diesen drei Zentren gesprochen, ne? Wenn der Kopf die Gedanken sind, wie hilft mir jetzt das Hara oder das Herz, wie hilft mir das jetzt eine konkrete Übung?
Ja, für Kinder ist schon hilfreich. Also die fanden das immer toll, zu wissen, dass sie eigentlich das Sein sind und nicht, ja, unbedingt die Gedanken.
Ah, okay.
Ja? Also ich erzähle, und wir, bevor wir meditieren,
ja,
erzähle ich immer, dass sie ja eigentlich schon die Experten sind.
Mhm.
Ne? Weil Kinder haben ja nochmal eigentlich einen direkten Zugang zur Stille. Mhm. Die sind ja eigentlich noch gar nicht so kopforientiert. Und
das ist ja die Erfahrung, die du machst, wenn du ein Neugeborenes auf den Arm hast. Das ist ja, da ist ja noch nicht viel so präfrontaler Kortex.
Richtig, aber ein Wesen ist da, genau.
Und du kannst da versinken in dem Moment, ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Du guckst in diese Augen, ne? Und die Zeit ist weg. Ne?
Genau. Und deswegen fand ich das so wichtig, dass Kinder diesen Zugang behalten,
ja,
den sie eigentlich,
ja,
haben.
Und den so, ne, wertschätzen auch, dass,
ja,
wir den wertschätzen,
richtig,
diese Fähigkeit, die,
genau,
sie haben.
Und die erzählen dann immer die Geschichte, dass wir als Kinder haben wir auch ein möglichen Quatsch einfach ausprobiert. Und eins war, sich ganz schnell drehen, bis man nicht mehr kann, und dann auf die Wiese fallen lassen und in den Himmel gucken.
Ja.
Ne? Und dann hat man das Gefühl, die ganze Erde dreht sich. Und ja, und das sind ja Momente von Stille, die dann entstanden ist.
Ja.
Ne? Später habe ich dann gesehen, ah, das ist tatsächlich eine Technik, die Sufis ja auch benutzen, ne? Dieses Whirling.
Mhm.
Und wir haben das als Kinder für uns entdeckt, mhm, ne? Dass wir uns da richtig quasi aus der Birne rausgeschraubt haben und einmal so wirklich in die Totalerfahrung auch gebracht haben durch dieses Gedrehe. Und dann frage ich die Kinder, ja, und kennst du auch so Momente, wo einfach das Denken aufhört und du bist einfach nur da, wo du bist, vielleicht bist du auch mit jemandem, den du ganz lieb hast oder auch mit Tieren oder in der Natur. Ja, und die haben sofort ganz viele Situationen parat, wo die Stille erleben und auch dieses Verbundensein, was damit einhergeht. Und sind schon mal ganz begeistert, dass ich sie schon mal erstmal als Experten aufgerufen habe. Also sich als Experten auch dazu zu äußern und das dann auch mit ein großer Teil von dem, wo die Motivation dann herrührt, noch weiterzumachen und mehr zu entdecken, ne? Von dem.
Ja.
Und wichtig ist eben immer einzuräumen, dass jedes Kind das anders erlebt, diesen Innenraum und das Spüren und die Meditation und dass das auf jeden Fall immer richtig ist, ne? Die Erfahrung, die man da macht. Es geht mehr um diese Erfahrung von sich selber zu entdecken und nicht jetzt ein Ziel dabei wieder zu erreichen, weil das machen wir eh schon genug.
Ja. Das ist ja das, was ich bei dir dann auch sehe, wenn ich bei dir dann mitmachen darf, dann dass dass du zwar den Kindern was erklärst, ne, wie das Kopf, Herz, Bauch zum Beispiel, die drei Zentren, und gleichzeitig dann aber die Erfahrung sie selbst machen lässt und sie dazu auch einlädst, von ihren Erfahrungen zu reden, zu sprechen und nicht zu sagen, so ist es, so macht man es richtig, sondern zu sagen, so funktionieren Dinge und was ist deine Erfahrung, die du jetzt machst? Wo hast du Stille erlebt? Ne? Dann kommst du erstens ins Gespräch mit dem Kind, baust da wieder diese Verbindung auf, ne? Und lädst wieder ein diese Selbstwirksamkeit. Und du wirst gesehen, du wirst geschätzt. Ne? Das macht natürlich auch was ganz anderes, ein ganz anderes Lernen, das ich so sehe, schätze bei dir dann halt, den Kindern. Ja. Wie könnte denn so eine ganz konkrete Übung aussehen? Also weil die Hara-Meditation, die ist ja ausführlich im Buch erklärt, ne, mit diesen tollen Zeichnungen von dieser Zeichnerin. Sie ist, kommt in der Geschichte vor. Ne? Sie ist da zum Vorlesen. Sie ist aufgesprochen. Ne? Man kann sie wirklich ganz viele Möglichkeiten, sie auszuprobieren. Aber was wäre eine Übung jetzt, die wir jetzt hier konkret machen könnten, mit dem Körper, mit Verbinden zum Beispiel?
Können wir so eine kleine Spürübung machen?
Ja.
Und also mache ich dann auch mit den genau. Und zwar ist ja in der Geschichte auch die Rede von dem Ki, ne? Der Lebensenergie, wie die fließt. Und bei Angst zieht die sich ja zusammen. Und wenn die aber fließen kann, dann finden wir auch den Mut in uns oder auch die Stille.
Ja.
Und eine Art, wie man das spüren kann, das Ki, das reibt mal die Hände, können wir mal zusammen machen.
Achso, ich will auch,
Wir zeigen ja mal vor im Podcast. Ja, genau.
Für die, es gibt nämlich auch ein Video dazu, für die jetzt zuhören. Es gibt ein Video auf der Seite christoph-n.de. Da ist der Podcast dann auch zu sehen. Da kannst du Anando und mich jetzt sehen, wie wir die Hände reiben gerade. Jeder reibt seine eigenen Hände.
Ja, und zwar mit den Handinnenflächen gegeneinander.
Genau.
Bis die Handinnenflächen richtig schön heiß sind.
Vielleicht hörst du das auch.
Also die Übung habe ich auch nicht erfunden. Ne? Die gibt es auch auf anderen Kanälen, aber hier. So. Und dann nimmt man jeweils eine Hand, dann lässt die aufeinander sich zuwandern, mit den Handinnenflächen zueinander zeigend.
Also meine dann, linke ist das jetzt und Anandos rechte?
Ja, genau. Man kann auch links auf links oder rechts auf rechts machen. Und dann spürt man mal so da rein, ab wo man merkt, dass Kontakt entsteht. Jetzt britzelt es richtig. Wir sind ungefähr 20 Zentimeter entfernt. Und jetzt wird es richtig hot hier.
Ich gehe ein bisschen näher. Boah, jetzt ist es aber hier.
Jetzt britzelt es.
Ja.
Ja, und dann kann man experimentieren, mal ein bisschen weiter weggehen.
Ich merke auch wirklich, wie es reinfließt. Ne?
Gut ist auch immer dann darüber zu kommunizieren, weil die Achtsamkeit jetzt einfach wahrzunehmen, was im Körper geschieht und auch wie man den jetzt zum Beispiel, wie man das wahrnimmt, was da zwischen den Händen passiert. Jetzt sind wir auseinandergegangen mit den Händen und jetzt merke ich so, jetzt lässt die Wirkung nach.
Aber ich merke schon die Art Druck halt. Als würde das was weg. Also ich merke halt noch ordentlich in der Handinnenfläche.
Du spürst Druck.
Ja, oder also ich merke sehr stark in der Handinnenfläche was, als würde was reinkommen. Jetzt wird es ein bisschen weniger.
Bei mir ist es so, als wenn ich mit der Hand rückwärts wandere, also von dir weg.
Ja.
Also wenn da so ein Gummiband dazwischen ist, was mich nicht weggehen lässt, sondern die Hand will wieder näher. Wieder. Genau.
Jetzt merke ich es wieder.
Die will näher kommen, weil da so, jetzt.
Aber es heißt, kommt hier was rein bei mir.
Ja. Ja, weil also einer meiner Lehrer, also ich lerne diese japanische Körperart von Haruchika Noguchi, also Seitai. Und der sagt, Ki, also Lebensenergie, will fließen.
Ja.
Ja, und kommunizieren vor allen Dingen.
Ah, okay.
Und übers Kommunizieren fließt die. Also wenn man quasi eine Übung macht mit jemandem, dann fängt unsere Lebensenergie an mehr zu fließen. Und das kann man richtig spüren. Ne? Also
es ist krass.
Wie Strom. Also, ne? Hier so, boah.
Ich war es ja nicht das erste Mal mit dir auch, aber es immer wieder verblüffend, ja.
Und darüber reguliert sich auch unser Nervensystem. Ne?
Okay.
So sagt man jetzt in der Neurowissenschaft.
Ja. Was passiert da auf neuronaler Ebene? Oder?
Ja, Kontakt ist einfach so, dass unser System sich dann beruhigt und unsere Selbstregulation einsetzt. Ist tatsächlich so. Ne?
Das geht über das limbische System, Bindungssystem quasi dann. So, Kontakt.
Ist ja erstmal körperlich auch spürbar.
Ah ja, okay. Ne? Und der Körper, also dann Hirnstamm wäre das dann.
Genau.
Ja. Und das kann ich auch mit Kindern so machen jetzt.
Ja, ja, ja? Die finden das super. jetzt kann man langsam mal auseinandergehen wieder und einfach nochmal merken.
Oh ja, jetzt verändert sich's.
Ja, und man. Ich lasse das dann immer die Kinder mit ihren Eltern machen. Also bei mir nehmen ja immer die Kinder mit den Eltern teil.
Genau. Ja. Ich spüre immer noch was.
Ja.
Also es ist jetzt nicht mehr so intens, aber...
Nee. Ein bisschen anders, ne?
Ja.
Es fühlt sich aber an, als wenn hier so ein Puffer dazwischen ist, ne? So. Wie so ein Luftkissen. Heißgefühl hier.
So. Zug oder so, ja.
Ja, genau.
Es ist auch interessant, dass es unterschiedlich ist. Ja,
und dann kann man die Hände wechseln und nochmal schauen, zum Beispiel, wenn man links auf links macht, ist zum Beispiel anders als rechts mit links.
Ich mache jetzt mal die Augen zu. Das war jetzt gerade so ein Impuls von mir.
Das britzelt jetzt bei Weiben nicht so bei mir.
Nee. Es ist eher so, dass sie jetzt so wie... eine Bewegung in der Hand einstellt. Ah, jetzt kommt ein bisschen was, ja.
Ja. Aber es hat eher so was Ruhiges, ne?
Ja.
Ja. Und so insgesamt...
Spannend, ja.
Ja.
Wir müssen ein bisschen reden für die Leute, die
zuhören. Ja, genau, genau. Also,
weil was passiert bei mir ist, ich werde ganz ruhig, merke ich gerade.
Ja, genau.
Und das ist mir gerade aufgefallen. Das ist gut für mein Nervensystem, aber für die Podcast-Zuhörer, glaube ich, kann es ein bisschen langweilig werden. Und der Christoph war entspannt.
Genau, also am besten nach Hause dann ausprobieren mit jemandem.
Ja.
Und... also die Kinder waren gar, also die machen die mit richtiger Begeisterung, die Übung.
Ja.
Und danach macht man dann vielleicht die Meditation. Ne? Aber das gibt quasi so einen Vorlauf zum Runterkommen.
Ja.
Und die kann man aber auch tagsüber machen natürlich oder abends.
Ja.
Einfach so.
Also wenn man jetzt das Buch noch nicht hat, ne?
Kann man die auf jeden Fall schon mal machen.
Könnte man die machen. Und was mir jetzt einfällt, man könnte danach, weil ich habe gerade gemerkt, wie es mich runterreguliert. Entweder legt man sich einfach hin, das merke ich gerade, ich bin jetzt echt schon, merke schon meine Müdigkeit, oder man könnte in eine Massage übergehen auch, ne? In eine achtsame Berührung einfach. Ne? Was ist dieses übliche...
Ja, oder einfach die gute Nachtgeschichte und dann ist Schlafenszeit.
Ja. Aber tagsüber, wenn es jetzt zum Beispiel noch nicht Schlafenszeit ist, ist es ja auch hilfreich, manchmal so eine Entspannung
Ja, auf jeden Fall.
Und dann könnte man sich hinlegen oder man könnte wirklich einfach, einer legt die Hände auf den Rücken und beginnt, lässt mal die Hände erforschen, was man auf dem Rücken so machen kann. Ne? Das wäre jetzt so spontan, wie es weitergehen könnte. Weil du bist gerade in den Händen und du bist gerade ruhig. Das könnte nochmal so eine Runde tiefer gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und man geht weiter in den Kontakt auch, ne?
Ja, ja, genau.
Also das ist, habe ich gerade auch nochmal gespürt, mein Bedürfnis nach körperlichem Kontakt. Mhm. Also das ist so. Für die es nicht sehen, ich berühre mich gerade hier und massiere so ein bisschen meine Arme, ja. Ja, toll. Klasse. Danke dir, Anando.
Ja, gerne.
Ich glaube, das war...
Bevor leicht. Wir hier ganz abchillen.
Genau. Ja, ich merke auch, dass du runterschaltet das ganze System. Ne?
Ja.
Das ist echt so wie in so einem Film, kann man sich das vorstellen, wie dann irgendwann sagen, okay, Shutdown, so ganz viele Schalter werden so runtergemacht, ne? Und es wird immer so, die Stadt wird mehr und mehr dunkel oder das Fabrikgelände. Ne? So ähnlich ist das auch im Körper. Ja, das kann ich bei mir sehr gut wahrnehmen. Lieber Anando, wo kann man sich mit dir verbinden im Netz? Wo kann man
Ja, über dich meine finden? Webseite.
Deine Webseite? Das ist dein
kann
Institut?
Kann man mir schreiben, ja.
Wie heißt das?
Haare Awareness, Institut für Haare Awareness. Heißt also Achtsamkeit für die Mitte.
Ja, den Link packe ich in die Shownotes rein. Gibt es Kanäle, Social-Media-Kanäle, wo man dich trifft?
Na, ich habe so ein kleines YouTube-Kanälchen.
Den YouTube hast du?
Kleines YouTube-Kanälchen. Ja.
Da sind Übungen drauf.
Ein bisschen, ja,
die
kommt jetzt gerade so langsam.
Genau.
Dezember kommt die nächste, wo man richtig mal was machen kann. Sonst sind es mehr so Erklärvideos.
Ja, super. Erden und Zentrieren, da können wir auch nochmal andermal drüber sprechen. Mhm. Und dann gibt es noch deine Facebook-Seite, glaube ich, oder?
Ja, so eine kleine.
Genau. Super. Okay. Liebe Anando, vielen Dank, dass du da warst im Podcast, dass du deine Sachen geteilt hast. Vielen Dank auch, dass du dieses Buch mit mir zusammengeschrieben hast. Es war mir eine große, große Ehre und eine Freude vor allen Dingen.
Ja, vielen Dank dir auch.
Abgesehen von dem langen Prozess war es einfach sehr leicht und spielerisch.
Also genau, wir haben uns dran gehalten. Dafür hat es ein bisschen länger gedauert.
Ich kann mich nie erinnern, dass Arbeit mal so leicht war und so Spaß hatte. Ne? Aber auch danke für deine Arbeit, die du generell machst. Ne? Also ich habe ja bei dir die Ausbildung machen dürfen und assistieren dürfen und mit dir ein paar andere Dinge machen dürfen. Vielen, vielen Dank. Ne? Das ist ein großes Geschenk, was du da in die Welt bringst. Und eine ganz große Leichtigkeit, mit der ich lernen durfte bei dir und einfach da sein durfte. Das ist, und es geht, ich habe gelernt, es darf leicht sein und es kann gleichzeitig tief gehen. Ne?
Richtig. Super. Danke dir. Ja, es macht mir wirklich Freude mit dir zu arbeiten. Das passt einfach super.
Gut. Ein paar letzte Fragen, die meine Gäste alle beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
Was hat gefehlt, was ich mir... Oh, da war so einiges. Ja, Emotionsregulation, das muss ich mir auch selbst beibringen. Ja, das gab es ja eigentlich nicht. Ne? Gefühle sollte man gefälligst...
nicht haben.
Ja, also da hatte man irgendwie eine Schuld, wenn man da eins hatte. Ne? Das war eher ein Vergehen, also... Ja, das hätte ich mir gewünscht, also dass das anders wäre. Aber deswegen ist wahrscheinlich mein Arbeitsspezialgebiet geworden, was auch nicht schlecht ist.
Mit Abstand kann man das dann fast schon wertschätzen. So.
Ja, auf jeden Fall. Ne, aus allem kann man lernen. Also.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Also meine Mutter hatte auch sehr viel Humor und ich bin meinen Eltern dankbar, weil sie beide also wirklich ihr Bestes gegeben haben. Und mein Vater habe ich ja leider nicht lange um mich gehabt, weil er früh gestorben ist. Ja, und meine Mutter war dann alleinerziehend, also dafür danke ich ihr, die hat das wirklich super gemeistert. Also das habe ich dann erst später gemerkt, als ich dann selber Kinder hat. Da habe ich gedacht, boah, jetzt drei alleine, also ich glaube, ich würde die Krise kriegen. Ja, das fand ich schon erstaunlich, wie sie das auf die Reihe gekriegt hat.
Ja, wow. Ja. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn es so drei Dinge gäbe, so deine drei Wahrheiten? Du sagst, das ist das Wichtigste.
Das Wichtigste ist, sich selbst zu vertrauen, dass man da auch seinen eigenen Weg finden kann, von dem, was sich gut und stimmig anfühlt. Und das hat oft aber auch damit zu tun, loszulassen von zu großen Erwartungen. Mhm. Also sich schon Mühe geben, aber jetzt nicht perfekt sein zu wollen, weil das gibt's gar nicht. Das kann man leider nicht. Und man sagt ja tatsächlich in der Bindungsarbeit 30% Eingestimmtheit der Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes. Lässt einen auf jeden Fall schon einigermaßen gut gerüstet sein fürs Leben. Na, und wenn man jetzt auf 50 kommt, ist auch gut. Ja? Aber man muss nicht 100. Das wäre das andere, was ich noch mitgeben möchte.
Ja.
Und damit meine ich nicht, sich darauf auszuruhen, ne? Dass man sich nicht einstimmen muss. Aber es ist mir ja manchmal auch, gibt es ja auch, also es geht ja nicht einfach immer. Die Bedürfnisse des Kindes, dass man denen immer gerecht wird, dass das, da braucht es einfach ein Spiel und eine Balance und herausfinden, wie viel geht und wie viel geht nicht. Mhm. Ja, dass man aber sich den Ernst so ein bisschen aus der Sache nimmt. Mhm. Ja, es perfekt machen zu wollen.
Ja.
Ja, weil das führt dann wieder zu Enge.
Super. Danke dir, Ananda.
Danke dir, lieber Chris.
Ja, Perfektion gehen zu lassen, das ist ein großer Gamechanger. Und ich arbeite da auch noch dran, ganz ehrlich. Das betrifft das Elternsein sowohl als auch die Meditation. Das kann nicht funktionieren, wenn ich es perfekt machen will mit der Meditation. Dann verpasse ich das ganze Ding. Weil es ja darum geht, auch das Unperfekte halt zu sehen und anzunehmen. Und da darf Meditation uns dabei helfen, uns dabei unterstützen. Ja, ich glaube, die Freude war halt wirklich spürbar in dieser Folge. Bei mir war sie auf jeden Fall spürbar, für mich war sie spürbar. Und ich hoffe, dass davon ein bisschen auch was in dem Buch rüberkommt. Also uns ganz wichtig halt diese spielerische. Das ist eine neue Art des Lernens. Das war und ist für mich ein totales Entdecken in den letzten Monaten und Jahren auch gewesen, anders zu lernen, als ich das in der Schule gelernt habe. Also dieses Lernen, anders lernen. Und dazu möchte ich dieses Buch auch einladen. Ja, ich würde mich freuen, wenn es was verändert, wenn es so eine kleine Einladung ist, denn wir können nicht immer mit unseren Vorstellungen sofort Schule verändern. Wir werden da an vielen Stellen an was stoßen, was nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen, aus unserem Herzen wünschen, auch für unsere Kinder. Und dann finde ich gut, wenn wir als Eltern sagen können, ey, wir machen es aber zu Hause anders. Und komm, wir nehmen uns das Buch und lesen die Geschichte, kuscheln uns an. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir uns berühren können. Ja, apropos berühren, es gibt dazu ein Video, wenn du das jetzt gerade hörst, es gibt ein Video dazu. Und da siehst du die Übung, die wir machen, natürlich nochmal ganz anders. Ne? Weil, weiß ich nicht, ob die jetzt so rüberkommt im Audio, wie das ist, als ich sie mit Ananda gemacht habe, diese Key-Übung. Ich finde es super spannend, dass dieses Buch jetzt endlich in die Welt kommt. Das ist ein großer, großer Traum von mir gewesen, mal ein Buch zu schreiben. Ja, jetzt ist es passiert. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Rückmeldung gibst. Wie findest du das Buch, wenn du es kaufst oder vielleicht sogar verschenkst? Ja, großartig wäre es auch, wenn du es bei deinem Buchhändler um die Ecke kaufen würdest und den unterstützt, deine Buchhändlerin. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du hier eingeschaltet hast, dass du vielleicht den Podcast teilst und empfiehlst, aber vor allem, dass du dir die Zeit nimmst, weil du etwas in deiner Familie verändern willst. Danke dir. Alles Liebe.